Zum Einstieg möchte ich euch zwei Bilder zeigen. Hat jemand eine Ahnung, wo das sein könnte? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Vielleicht nicht alle, aber einige von euch. Das sind zwei Bilder von zwei Apfelbäumen oder vor allen Dingen einem Apfelbaum. Das sind die, die bei uns im Vorgarten stehen. Luftlinie ungefähr 50 Meter in diese Richtung. Vielleicht auch ein paar Meter weniger, ich weiß es nicht. Wer von euch hat denn auch einen Obstbaum im Garten? Gibt bestimmt einige Eier. Oh, guck mal, das ist ja hier richtig der Plantagenmeister hier. Wessen Baum war dieses Jahr auch so voll mit Früchten wie unserer? Oder auch einfach voll. Ja, ich sehe viele, viele Hände. Also voll wie unser wird schwierig. Aber es scheint noch einigen anderen dieses Jahr auch zu ergehen. Das, was Stefan vorhin ja auch schon angesprochen hat. Kein Regen im Sommer, aber übervolle Bäume. Und unsere beiden Apfelbäume da vorne tragen dieses Jahr auch ganz reiche Früchte. Die Bilder sind von gestern. Da haben sich schon eine Menge bedient. Und dennoch, schaut hin, es ist noch eine Menge übrig. Das ist richtig schön. Viele leckere, tolle Äpfel, soweit das Auge reicht. Im Übrigen, kurzer Einschub, sind diese beiden Bäume seit dieser Woche zum Pflücken freigegeben. Also bedient euch, haut rein. Wir wissen nicht mehr, wohin damit. Und es wäre schade, wenn wir die nachher irgendwie entsorgen müssten, weil wir keine Verwendung mehr haben oder uns damit bewerfen könnten. Also, ne? Ergreift die Gelegenheit nach dem Gottesdienst in der nächsten Woche. Nehmt mit. Jetzt gerade machen diese beiden Bäume richtig viel Freude. Aber ich denke, bei so vielen, die auch selber Bäume im Garten haben, ihr kennt vielleicht auch die andere Seite. Im Laufe des Jahres habe ich zumindest diese Freude nicht immer vor Augen. Denn so ein Baum im Garten ist natürlich auch mit ein wenig Arbeit verbunden. Die Monate vorher regelmäßig Fallobst aufsammeln, dabei aufpassen wegen der ganzen Wespen, gerade in diesem Sommer, Wespen scheinen Äpfel sehr zu mögen. Richtung Winter kommt dann das Ganze mit dem Laub und was da dazugehört. Ich glaube, ich brauche euch da nicht viel zu erzählen. Die meisten von euch kennen das. Es gehört halt auch Arbeit dazu. Und dann denke ich manchmal, meine Güte, ist das nervig. Hättest du diese Bäume mal nicht, dann hättest du auch die Arbeit nicht. Ohne die Ernte im Blick ist diese Arbeit müßig. Aber dann, wenn die Ernte da ist, also bei den Äpfeln jetzt gerade, wenn man die vielen leckeren, tollen Früchte sehen und genießen darf, 50 Gläser Marmelade sich damit machen kann, 20 Gläser Apfelmus, dann merke ich doch oft, ja, die Arbeit hat sich gelohnt. Das ist doch toll. Das Wissen um das Ergebnis, was da mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen wird, nämlich eine ganze Menge Äpfel, das hatte ich auch schon im Sommer, auch im Frühjahr, das habe ich auch im Winter. Aber wenn man die Ernte dann in Händen halten darf, dann kommt die Freude darüber auf. Dann entsteht Dankbarkeit. Und gerade in diesem Jahr sind kostenfreie Lebensmittel doch ein umso schöneres Privileg. Und dann kommt Dankbarkeit auf diese tollen Äpfel genießen und erleben zu dürfen. Das ist ein Teil von Erntedank. Und wenn diese Dankbarkeit zu einer Haltung führt, die stets vor Augen ist, dann steht die Arbeit im Verlaufe des Jahres, die dazugehört, plötzlich in einem ganz anderen Licht. Dann kann man das ganz anders angehen. Während des Jahres gelingt mir das ehrlich gesagt, ja, mal auch mal besser, aber oft genug auch mal schlechter, das vor Augen zu haben. Aber diese Haltung der Dankbarkeit, die macht einiges aus. Und genau darum soll es heute gehen in dieser Predigt an Erntedank. Und das möchte ich mit euch gerne anschauen, diese Haltung der Dankbarkeit, anhand der Geschichte von Kain und Abel aus dem Alten Testament. Jetzt denkt ihr vielleicht, wie hängt das denn zusammen? Lasst euch überraschen und mit hineinnehmen. Bevor ich die Geschichte gleich lese, möchte ich vorher noch ein paar Sätze über Kain und Abel, die Geschichte und den Hintergrund verlieren. Wir befinden uns ganz, ganz weit am Anfang der Bibel. Im ersten Buch Mose, Kapitel 4, steht diese Geschichte von Kain und Abel. Sie gehören mit zu den ersten Menschen in der Geschichte der Menschheit. Und sie sind die ersten Brüder, von denen die Bibel uns berichtet. Unmittelbar vorher finden wir in der Bibel die sehr bekannte Begebenheit von den ersten Menschen namens Adam und Eva und wie diese im Paradies bei Gott leben. Und die beiden entscheiden sich dann aber, Gott zu misstrauen und von der einzigen verbotenen Frucht zu essen. Und die Folge dieser Handlung von ihnen war, dass sie nicht mehr in dem Paradies bei der unmittelbaren Nähe Gottes bleiben konnten. Das ist die Vorgeschichte. Dann folgt die Geschichte von Kain und Abel. Und diese will ich nun einmal lesen. 1. Mose 4, die Verse 1 bis 8. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn. Den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Das war die Geschichte von Kain und Abel mit ihrem brutalen Ende für Abel. In der Folge geht die Geschichte noch etwas weiter und es gibt dann noch ein Gespräch zwischen Gott und Kain, wo Gott den Kain konfrontiert und dieser die entsprechenden Konsequenzen tragen muss. Ich lege bewusst aber heute den Fokus auf die gelesenen Verse. Und ist das nicht krass, was da in dieser Geschichte passiert? Innerhalb dieser Verse müssen eine ganze Menge an Jahren vergangen sein, denn wenn Kain und Abel erst geboren werden und dann irgendwann in einem arbeitsfähigen Alter sind, können wir davon ausgehen, dass da eine ganze Menge Jahre dazwischen liegen. Und dann kommt diese Begebenheit mit den Opfern gegenüber Gott. Und auf den ersten Blick mutet das irgendwie seltsam an. Kain und Abel, sie geben beide Gott etwas ab, sie opfern. Beide bereiten ein Opfer, aber Gott, der wirkt total parteiisch für Abel und gegen Kain. Und dann wird Kain wütend und übertreibt es ein wenig mit seiner Reaktion. Aber so ein wenig kann man seinen Ärger doch auch verstehen, oder? Zumindest auf den ersten Blick. Die Bibel selber aber ist knallhart und eindeutig in ihrem Urteil. Und da werfen wir mal kurz einen Blick ins Neue Testament, denn das hilft uns auch zu schauen, wie Kain und Abel in der Bibel beurteilt werden. Fangen wir mal an mit Kain. Kain im Neuen Testament. Judasbrief, Vers 11. Weh ihnen, sie haben den Weg eingeschlagen, den Kain gegangen ist. Es folgen dann noch weitere negative Beispiele, also hier wird es sehr negativ gebraucht. 1. Johannes 3, Vers 12, setzt noch einen oben drauf. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Also das ist eine ganz eindeutige Nummer im Neuen Testament. Die Bibel sagt sehr deutlich, ihr Urteil über Kain. Und bei Abel ist die Bibel genauso eindeutig, nur eben genau andersrum als bei Kain. Schauen wir uns mal an, was da über Abel steht. Da habe ich auch zwei Verse mitgebracht. Matthäus 23, Vers 35 heißt es, angefangen bei Abel, dem Gerechten. Da wird Abel als der Gerechte bezeichnet. Und in Hebräer 11, Vers 4 wird es noch konkretisiert. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Also die Bibel lässt nicht einmal einen Hauch von Zweifel aufkommen, was das jeweilige Urteil über Kain und Abel angeht. Und wenn wir uns den Predigttext genauer anschauen, dann verrät uns auch der schon, warum das so ist. Und das wollen wir jetzt mal machen. Und dafür fangen wir mal ganz von vorne an mit den Namen Kain und Abel. Die geben nämlich schon eine Richtung vor und das auf doppeltem, in gewisser Hinsicht sogar leicht ironischem Wege. Denn bei der Namensgebung ist zu erkennen, was Eva als Mutter sich jeweils von Kain und Abel erhofft hat. Denn der Name Kain, der hat die Bedeutung Erworbenes oder Gewinn. Und der Name Abel bedeutet Hauch bzw. Nichtigkeit. Da ist durchaus eine ganz, ganz klare Wertung zu erkennen pro Kain und gegen Abel. Das Ganze hat den folgenden Hintergrund. Wenn wir ein Kapitel zurückschauen, dann ist es da, dass Eva noch eine Aussage, die Gott ihr sagt, ganz deutlich vor Augen hat. Nämlich, Gott hat ihr gesagt, dass einer ihrer Nachkommen, ihrer Nachfahren, der Schlange den Kopf zertreten wird. Mit anderen Worten oder einfach gesagt, ein Nachfahre von Eva, der wird das Böse besiegen. Der wird die Macht des Todes und des Bösen überwinden. Und die Eva, die hatte noch vor Augen, wie das ist, im Paradies zu leben. Die wusste, wie wunderbar das dort ist. Die wollte da wieder hin zurück. Die wusste es, wie es direkt ist, bei Gott zu leben. Und daher, auf diesem Hintergrund, rührt die Namensgebung von Kain erworbenes Gewinn und daher auch ihr Ausruf, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn geboren. So nach dem Motto, das möge er sein, von dem Gott gesprochen hat. Und von der hebräischen Grammatik, die in diesem Ausdruck dahinter steckt, steckt in ihrem Ausruf wahrscheinlich sogar noch mehr drinne, was in die Richtung zu deuten scheint, dass sie ihren Sohn Kain eben genau mit diesem Sieger über das Böse und über den Tod identifiziert. Einige Zeit später, wir wissen nicht genau, wie viel später, die Bibel sagt uns das nicht, bringt Eva dann ja noch einen zweiten Sohn zur Welt, den Abel. Und entweder, womöglich aus Resignation darüber, dass die Zeit im Paradies vorbei ist und das nicht so läuft, wie die Eva sich das vermutlich vorgestellt hat, oder um ihren zweiten Sohn gegenüber dem erstgeborenen Kain abzuwerten, nennt sie ihn eben Abel, das bedeutet Hauch oder Nichtigkeit. So nach dem Motto, dieser Junge ist nicht der besondere Nachkomme, sondern ein ganz normaler Mensch. Im Gegensatz zu Kain, dem verheißenen Nachkommen, ist dieser Mann ein Hauch. Interessanterweise, wenn wir uns die Geschichte dann weiter anschauen, kommt es doch ganz, ganz anders, als Eva sich das vorgestellt hat. Kain ist bei weitem nicht der verheißene Nachkomme, nicht einmal ein Vorbote. Sondern wenn jemand ein Vorbote ist für das, was Gott da angekündigt hat bei Eva, dann ist das der Abel. Denn wenn wir uns die Geschichte näher anschauen, dann kann man die Namensgebung mit dem Verlauf des Lebens auch ganz anders interpretieren. Denn der Kain, der ist derjenige, der sich selber für einen großen Gewinn hält. der das selber vielleicht sogar auch von seinen Eltern im Laufe seines Lebens gespiegelt bekommt. Wir wissen das nicht genau. Die Bibel schweigt an dieser Stelle dazu. Aber der Kain, der lebt so, bisschen überspitzt gesagt, nach dem Motto, schaut mich an, wer ich bin. Mich sollte Gott gebrauchen. Auf mich sollte er nicht verzichten. Denn ich habe so einiges zu geben. Der Abel hingegen, der weiß, dass er vor Gott nichts Großes ist. Ein Hauch, dass er keine großen Ansprüche bei Gott zu melden hat. So nach dem Motto, Herr, du großer Gott, du bist nicht auf mich angewiesen. Du brauchst mich nicht. Aber dennoch schenkst du deinen Segen, willst mich gebrauchen, bringst zum Ausdruck, dass ich wertvoll bin. Und wenn wir uns dann in der Geschichte anschauen, die Opfer von Kain und Abel, dann sehen wir, dass diese Selbstwahrnehmung, diese Haltung, die ich gerade etwas vereinfacht und überspitzt dargestellt habe, dem entspricht, was die Bibel in der Geschichte uns zeigt. Der Bauer Kain, der findet sich toll, der möchte seinen Besitz auch irgendwo erhalten. Und das bewirkt, dass er beim Opfern letztlich nur seine religiöse Pflicht erfüllt. So nach dem Motto, ja, ich weiß ja, letztlich kommt ja irgendwie alles von Gott, also muss ich ihm ja was abgeben, hilft ja nichts, komme ich jetzt nicht drum rum. Der Hirte Abel hingegen, der weiß, dass er aus eigener Kraft nichts von sich zu erwarten braucht, dass er zwar durchaus sein Bestes geben kann und seine Verantwortung ergreifen kann, aber letztlich kommt alles aus Gottes Hand. Und so nimmt er den Segen Gottes dankbar entgegen und gibt aus dieser Haltung Gott das Beste. Er nimmt die Besten seiner Tiere, opfert sie für Gott. Genau genommen gibt er sie ihm zurück, denn es gehört ja alles Gott. Das ist eine tiefe Haltung von Dankbarkeit und Demut. Ganz im Gegensatz zu Kain, der sich eher durch Hochmut und fehlende Dankbarkeit auszeichnet. Denn der Abel, der hat das Wesentliche in seinem Leben verstanden. Er hat Gott und damit hat er alles, was er braucht im Leben. Alles Weitere im Leben, das ist Zusatz. Und dadurch erlebt er sämtliche Erträge in seinem Leben als Hirte, als Segen aus der Hand Gottes, die Gott ihm schenkt. Und entsprechend gibt er gerne mit offenem Herzen Gott das Beste vom Besten, was er hat. Diese Haltung hat er sich ganz tief in das Herz von Gott hineinschreiben lassen. Und damit ist der Abel ein riesengroßes Vorbild für uns, die wir heute hier sind. Er wusste schon damals, dass wir Menschen letztlich nichts mehr nötig haben als Gott selber. Und damit ist er ein Vorbote für denjenigen, der wirklich Sieger über den Tod und das Böse ist. Dieser Nachkomme von Eva, der ihr verheißen wurde, das war nicht Abel, das war erst recht nicht Kain, sondern der kam viele, viele Jahre später in Jesus Christus. Gott selber ist in Jesus zu uns auf die Erde gekommen und ist der Sieger über alles Böse in dieser Welt. Er ist an die Stelle von uns Menschen getreten, die wir doch leider immer wieder, wenn wir ehrlich sind, doch auch an der einen oder anderen Stelle mit fehlender Dankbarkeit zu kämpfen haben. Die wir doch leider viel zu oft Dinge als selbstverständlich hinnehmen. Also mir geht es auf jeden Fall so. Wir machen uns Sorgen über die Preise von Butter und Öl im Supermarkt. Darüber, ob wir unsere Wohnzimmer auf 18 Grad oder auf 22 Grad heizen. Oder ob wir bei 35 oder bei 38 Grad Wassertemperatur duschen. Natürlich, ich will das jetzt nicht untermachen. Das sind auch irgendwo gerade im Moment berechtigte Fragen. Und die je nach Situation auch Probleme auslösen können. Aber vergessen wir ehrlich gesagt doch nicht manchmal dabei, wie gut es uns hier immer noch geht? Wie wir uns an Luxusgüter im Alltag gewöhnt haben und leider manchmal undankbar werden? Also bei mir ist das ehrlich gesagt so. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Und für uns Menschen, für uns undankbare Menschen, hat sich dieser Jesus Christus hingegeben, damit wir trotz unserer Fehler und unserer Dankbarkeit zu Gott kommen können. Jesus war wirklich der Einzige, der immer dankbar war, der nie ein Problem mit fehlender Dankbarkeit hatte. Und der hat sich eben für uns undankbare Menschen hingegeben. Der ist gestorben, für dich und für mich am Kreuz von Golgatha. Das hat er getan. Und weil das so ist, wünscht sich dieser Jesus, dass wir als Antwort auf dieses größte Geschenk aller Zeiten, was er uns bereitet hat, ihm unser Leben bereitwillig zur Verfügung stellen. Dass wir es wie ein Abel machen und unsere Haltung von Gott dahin verändern lassen, dass wir gerne unser Bestes für Gott geben. Und damit sind wir beim Thema Erntedank. Die Haltung ist letztlich entscheidend, nicht das Opfer selber. Das Opfer, was kein Gott gegeben hat, war ja an sich nichts Schlechtes. Aber die Haltung dahinter, die war äußerst problematisch. Und das hatte Gott durchschaut. Natürlich hat Gott auch keins Opfer gesehen. Das heißt ja in der Bibel, Gott blickte auf das Opfer von Abel, aber das von Kain nicht. Natürlich hat er das gesehen. Aber Gott sah eben noch viel mehr, nämlich die Haltung dahinter. Gott kann hinter die Kulissen schauen. Und da hat er bei Kain einen ganz wunden Punkt erwischt, der sich dann im weiteren Verlauf der Geschichte bestätigt. Denn als Gott ihn konfrontiert, lässt Kain sich selbst von Gott persönlich nichts sagen, sondern er lässt den Neid, die Wut, den Hochmut in seinem Herzen regieren. Und das endet dann letztlich in dem Brudermord. Diese Handlung war eine Folge seiner Haltung. Wenn wir uns heute am heutigen Erntedankfest damit auseinandersetzen, dass wir Gott danken wollen für alles, was er uns gibt, dann ist es super, wenn wir diesen Dank durch Gaben, durch Spenden zum Ausdruck bringen oder durch was auch immer. Wir sehen hier einen reich gedeckten und geschmückten Tisch. Es beginnt aber letztlich mit der Haltung in uns, die dahinter steht, dass diese von Gottes Liebe, von Gottes Demut, eben von tiefer Dankbarkeit geprägt ist. Dass es nicht zu einer stupiden Pflicht wird, Gott irgendetwas geben zu müssen. Jesus ist nicht für uns gestorben, damit wir irgendwelche selbstgerechten Pflichten erfüllen. Nein, sondern er ist unsere Gerechtigkeit. Und diese ist die Grundlage für unser Geben. Denn letztlich ist es so, dass wir etwas zurückgeben von dem, was wir aus Gottes Hand empfangen haben. Und dass wir als Menschen eine Haltung entwickeln, wie der Abel sie gehabt hat. Was können wir als Menschen oder was kann ich nun dazu beitragen, um mir diese Haltung von Gott schenken zu lassen? Wie kann ich diese Haltung der tiefen Dankbarkeit ein Stück weit trainieren? Ich möchte versuchen, dir an dieser Stelle ein paar Anregungen mitzugeben, die als Hilfestellung dienen können. Training für die Abelhaltung habe ich es mal genannt. Möglichkeit Nummer 1 oder eine Anregung dazu. Ein Weg, bei dem es nahezu unmöglich ist, ihn zu überschätzen, der aber oft unterschätzt wird, ist das Gebet. Wenn du feststellst, Dankbarkeit ist nicht so mein Ding, und dass dein Gebet vielleicht oft eher dem Vorlesen eines Wunschzettels gleicht, dann will ich dir Mut machen. Bete dafür. Bitte Gott darum, dass er dich da verändert. Viele Prozesse und Veränderungen in unserem Leben beginnen mit Gebet. Das zweite ist Dankbarkeit einüben. Dankbarkeit aktiv vor Gott ausdrücken und dem Raum geben. Da gibt es zahlreiche Wege, wie man das umsetzen kann. Ein paar Gedanken will ich dazu äußern. Zum Beispiel kann man sich in der stillen Zeit drei Dinge überlegen, für die man an dem Tag dankbar gewesen ist. vielleicht für den zurückliegenden Tag oder den aktuellen, je nachdem, ob man morgens oder abends sich dafür eine Zeit nehmen möchte. Und diese drei Dinge spricht man aus und sagt Gott, danke dafür, dass du das heute geschenkt hast. Wenn man vielleicht eher der Typ ist, der gerne was aufschreibt, dann kann man diese drei Dinge auch gerne aufschreiben und so eine Art Dankbarkeitstagebuch führen, um sich gerade in herausfordernden Zeiten vor Augen führen zu können, was Gott einem alles schenkt, was eben überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und dann kann man sich das auf eine Seite zusammentun und dann hat man das alles untereinander und sieht einfach, das ist Grund zum Danken. Oder man integriert ein festes Danklied in die stille Zeitroutine oder betet einen Dankpsalm zu Beginn, zum Ende, wie auch immer. Das sind so ein paar Gedanken und Ideen, wie man Dankbarkeit ein Stück weit auch einüben kann, um die Wahrnehmung dafür zu schärfen, was dann wiederum dazu beitragen kann, dass unsere Haltung im Inneren von Gott verändert wird. Kommen wir zum dritten: herausfordern lassen. Ich will dir Mut machen, dass du dich von Gott herausfordern lässt. Gerade wenn wir anfangen, für etwas zu beten, wenn wir Gott darum bitten, Gott, bitte verändere du mich da, erlebe ich das immer wieder, dass sich daraus nicht selten Handlungen ergeben, zu denen Gott uns herausfordern möchte, dass er uns zu etwas Mut machen will und sagen, um uns eben zu verändern. Wie kann diese Herausforderung für dich aussehen? Das kann ich dir jetzt von hier vorne leider nicht sagen, aber vielleicht ist für dich der nächste Schritt, dass du Geld in das Reich Gottes investierst, dass du vielleicht eine feste Zeit in deinem Alltag für ihn reservierst, dass du in einem konkreten Bereich der Gemeinde mitarbeitest. Ich weiß es nicht. Das ist deine Verantwortung, diese Frage mit Gott letztlich im Persönlichen zu klären. Übrigens ist es so, dass sich erstaunlich viele Menschen deutlich leichter damit tun, den zehnten Teil ihres Geldes zu geben, als den zehnten Teil ihrer Zeit. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie viel 10% der Zeit eines Tages sind? Das sind 2 Stunden und 24 Minuten. Das ist ganz schön lange, oder? Boah, jetzt soll ich 2 Stunden, 24 Minuten stille Zeit machen? Matthias, übertreib nicht. Es gibt da so einen katholischen Theologen namens Johannes Hadel, der in seiner Teen- und Jugendzeit das konsequent durchgezogen hat, jeden Tag 2 Stunden und 24 Minuten stille Zeit zu machen und 10 Kapitel in der Bibel zu lesen. Und ich habe den Eindruck, dass es diesen Mann auf eine beeindruckende Art und Weise geprägt hat. Der hat Gott nämlich machen lassen. Zugegeben, ich stimme nicht in allen theologischen Positionen mit ihm überein, aber darum geht es nicht. Sondern es geht um die Bereitschaft, die persönliche Haltung von Gott prägen zu lassen, wie zum Beispiel ein Abel es getan hat. Und sich dabei womöglich auch mal auf echte Herausforderungen einzulassen, die Gott vorbereitet. Eine Möglichkeit, 10% des Tages. Und das vierte ist, dass das auch Auswirkungen in andere Bereiche hat. Denn eine von Gott veränderte innere Haltung, die geprägt ist von tiefer Dankbarkeit, die kann sich durchaus positiv in andere Bereiche auswirken. Zum Beispiel, wenn ich merke, dass Gott an meiner Haltung arbeitet, Dankbarkeit in mir verändert, dann werde ich womöglich auch dankbarer in der Beziehung zu meinen Mitmenschen und kann mich ganz neu auf diese vielleicht mehr einlassen, vielleicht auch mögliche Konflikte aufarbeiten, an denen ich jetzt nicht mehr hängen bleibe und mich aufreibe, weil Gott da etwas in mir angestoßen hat. Oder diese Dankbarkeit, sie führt dazu, dass ich nicht öffnen kann für Gäste und Fremde, dass ich sie bereitwillig teilhaben lassen kann an meinem Leben und den Segen, den Gott mir im Alltag schenkt. Dass ich dadurch die Türen meiner Wohnung oder meiner Kleingruppe öffne für Fremde. Also das kann sich auch auf andere Bereiche auswirken, wenn Gott diese Haltung der tiefen Dankbarkeit in uns bewirkt. Das sind mal so ein paar Gedanken, wie wir uns konkret Gott zur Verfügung stellen können, dass er unsere Haltung verändert. Dass er in uns nach und nach diese tiefe Dankbarkeit ins Herz legt, dass er in uns eine Haltung wie bei Abel bewirkt. Und ich weiß jetzt nicht, wo du vielleicht in den letzten Minuten festgestellt hast, wo da eine Haltung in dir verborgen ist, wo du Veränderungsbedarf siehst. Wo du siehst, oh, da ist ein Gebiet, da wäre vielleicht ein wenig Wachstum notwendig. Da wünsche ich mir, dass Gott mich von innen heraus verändert. Vielleicht sind dir diesbezüglich einer oder mehrere Gedanken gekommen, wie du das angehen kannst. Und ich will dir Mut machen, dass du einen konkreten davon herausnimmst. Und diese Sache, dass du diese Sache konkret angehst, dass du das nicht auf die lange Bank schiebst, sondern schon heute damit loslegst. Könnt ihr schon mal anfangen, das nächste Lied anzufangen? Stellt euch mal folgende Situation vor. Stellt euch vor, jeder hier, der in diesem Raum ist, jeder Einzelne, würde das umsetzen, würde das machen, sich einen Punkt rausnehmen und sagen, Gott, bitte verändere du mich darin, bitte schenke mir ein tieferes Herz der Dankbarkeit, bitte verändere du meine innere Haltung, an dem Punkt, wo auch immer. Dann werden innere Wurzeln und Haltungen durch Gottes Wirken verändert. Der eine entdeckt gelebte Dankbarkeit für sich, der andere vielleicht die Bereitschaft zum Teilen, der nächste die Bereitschaft, die Türen des Hauses für Gäste und Fremde zu öffnen. Und so weiter und so fort. Je nachdem, wo der Einzelne bei sich Bedarf sieht und wo er den Eindruck hat, oh, hier möchte Gott mir was zeigen. Und dann erleben wir immer mehr echte Dankbarkeit, tiefe Dankbarkeit, wie bei Abel. Und dann erleben wir auch mehr und mehr lebendige Gemeinde, dass Gemeindeleben Gemeindeleben bedeutet. Dann bleibt es nicht nur bei einer Predigtreihe, die wir letzte Woche abgeschlossen haben und fertig, sondern dann erleben wir Veränderung, die Gott in unserer Mitte bewirkt. Dann erleben wir nach Möglichkeit viele Abel-Haltungen und wenige, am besten gar keine, Kein-Haltungen. Das wäre doch was. Da lasst uns doch gemeinsam unter Gottes Führung und mit seiner Hilfe dran arbeiten. Gott möge uns dabei segnen und sein Gelingen schenken. Und ich möchte euch nun mit dem folgenden Lied einladen, dass ihr damit Gott ins Gespräch gebt, dass ihr ihn antwortet, ihn in euren Herzen wirken lasst. Denn wir singen jetzt gemeinsam das Lied mit weitem Horizont. Und das Lied startet mit dem Text: Großer Gott und Vater, lehre mich, doch mit deinen Augen zu sehen. Und später heißt es dann im Lied, dass deine Liebe hier mein Handeln prägt. Das ist ein Lied, welches diese Bitte zum Ausdruck bringt, dass Gott in uns unsere Wurzeln, unsere Haltung verändern möge. Dass wir uns auf diese Prozesse einlassen wollen. Und ich will uns Mut machen, lasst uns das gemeinsam zu Gottes Ehre singen und ihn auch gleichzeitig darum bitten, in uns diese Prozesse anzustoßen und weiterzuführen, sodass in uns immer mehr eine Abelhaltung Einzug erhält. Denn das ist Erntedank. Gott segne uns. Amen.